Mein Ziel ist es, Ihnen, liebe Zuschauer, hin und wieder mal einen Spielmacher zu präsentieren, bei dessen Namen es nicht sofort Klick macht, Sie aber am Ende der Sendung sagen, wow, der Mann oder die Frau war wirklich klasse. Nachdem wir zuletzt einige Persönlichkeiten aus der Szene der Aufklärer, Coaches und Unternehmer zu Gast hatten, war ich auf der Suche nach etwas ganz Besonderem. Mir schwebten Themengebiete vor wie Musik, Kunst und Literatur. Und bei meiner Recherche stieß ich auf einen Mann, der auf diese drei Bereiche zutrifft, der all diese drei Bereiche verkörpert. Als ich ihn das erste Mal in einem Podcast hörte und anschließend sofort seine Geschichte las, war ich total begeistert. Und ich bin mir sicher, ich werde Sie heute mit meiner Begeisterung anstecken. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielmacher auf 1. Wenn ich Ihnen gleich den Namen meines Gastes verrate, werden Sie unter Umständen sagen, kenne ich nicht. Doch ich bin mir fast sicher, dass Sie ihm in Ihrem Leben schon mal über den Weg gelaufen sind. Soll heißen, Sie haben schon mal etwas von ihm gehört oder vielleicht sogar gelesen. Lassen Sie es uns gemeinsam herausfinden. Willkommen in den Auf 1 Studios in Linz, Tom Oliver Regenauer.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr gerne, Tom. Ich hätte auch sagen können, willkommen in der Truman Show, so lautet der Titel eines Buches von dir. Wir werden darüber natürlich noch sprechen, aber die Truman Show, erkläre, was hat es damit auf sich?
Das bezieht sich auf die doch sehr kuratierte Realität, in der wir uns befinden, weil die meisten Menschen die Welt primär über Bildschirme wahrnehmen. Also die Realität, die man im analogen, normalen Umfeld in seinem Alltag erlebt, ist ja was ganz anderes als das, was man uns in Newsfeed, Timelines, Social Media Portalen präsentiert als die Lebensrealität, in der wir uns befinden sollen. Ja, also die medial kuratierte Realität der Zeitenwende, der Green Economy, das hat relativ wenig mit der oft harten Realität der Lebenswirklichkeit zu tun. Das ist im Prinzip Empörungsmanagement und ich nenne das in einem Text Diktat der Distraktion. Also wir werden permanent abgelenkt von den wirklich wesentlichen Dingen im Leben, dadurch, dass man uns immer eine neue Sau durchs Dorf treibt, ja, über die wir uns dann empören müssen, über die wir diskutieren müssen. Da gibt es dann das Interview jetzt aktuell mit Thilo Jung und dem Herrn von der AfD. Dann ist dann da der Newsfeed voll für Tage. Ja. Aber während das alles passiert, werden ja andere Dinge, die deutlich signifikanter sind, verabschiedet. Zum Beispiel die EID im Europaparlament. Ja, das ist die elektronische Ausweise, die elektronische ID für alle europäischen Bürger. Es werden neue Gesundheitsvorschriften, ein WHO-Vertrag erlassen, die Nachhaltigkeitsziele, Sustainable Development Goals der UN werden vorangetrieben. All diese Dinge, die eigentlich wirklich langfristig strategisch relevant sind für unsere Zukunft, für unser Zusammenleben, für unsere ökonomische Situation, gehen dabei völlig unter, indem wir uns eben in dieser Truman Show befinden. Und der Titel ist natürlich angelegt an den gleichnamigen, relativ alten schon, aber bekannten Film mit Jim Carrey, in dem er praktisch aufwächst unter einer Glaskuppel, ja, und das Leben ist perfekt, alles ist super und blumig und schön, bis er irgendwann Zweifel hegt, ja, weil ihm irgend so ein Scheinwerfer vor die Füße fällt aus dem heiteren Himmel und dann er anfängt, diese ganze Lebensrealität zu hinterfragen und am Schluss bricht er ja dann auf und sucht das Weite auf dem Ozean, stößt aber dann irgendwann an die Studiowand, ja, und stellt dann fest, dass er in einem Habitat, ja, untergebracht ist und nicht in der Realität lebt. Ja. Also deswegen fand ich den Titel recht bezeichnend. Ich denke, die meisten Leser kennen den Film ja noch oder haben es zumindest mal gehört. Und wenn nicht, dann sollten sie ihn anschauen. Ist sehr bezeichnend. Ja.
Ich habe diesen Film geliebt. Ich fand ihn wirklich gut. Liegt natürlich auch an Jim Carrey, den ich für einen großartigen Schauspieler halte. Also uns wird auch sehr viel vorgegaukelt, sehr viel Brot und Spiele präsentiert, während hinter den Kulissen an Dingen gearbeitet wird, die uns langfristig nicht gut tun. Darüber werden wir natürlich noch sprechen, aber zunächst einmal, wenn man so ein Stück weit recherchiert über Tom Oliver Regenauer, dann findet man ja eine bewegte Vergangenheit. Wenn du jetzt in diesem Augenblick gefragt wirst, was ist denn deine aktuelle Berufsbezeichnung, wie würdest du dann antworten?
Das, was auf der Webseite steht, Manager, Produzent, Autor, vielleicht jetzt mehr Manager, Autor, Produzent. Ja. Also das sind so die drei Hauptzweige meines Tuns. Ja.
Ich lese unseren Zuschauern mal eine Auswahl der Dinge vor, die du bereits gemacht hast. Also erfolgreicher Musikproduzent. Und möglicherweise haben Sie, liebe Zuschauer, eine der Hits aus der Feder von Tom Oliver Regenauer tatsächlich schon gehört. Erfolgreicher Buchautor, Radiomoderator, Dozent für Managementmethodik, Berater für Strategie und Kommunikation, Journalist und Publizist, Songwriter, Inhaber eines Plattenlabels und ich bin noch nicht am Ende. Wenn man das liest oder hört, könnte man gerade meinen, entweder ist dieser Mann ein Tausendsasser oder der Kerl weiß einfach nicht, was er will. Was ist die Geschichte dahinter?
Also ich wusste immer sehr genau, was ich will. Deswegen habe ich eigentlich auch immer nur das gemacht, was mir vorschwebte und habe mich nicht durch die Lebensentwürfe von der Stange im Prinzip gehangelt, die man uns vorgaukelt, die das Leben seien. Ja, also Schule, Ausbildung oder Studium, Beruf, Karriere, Hausfinanzierung und Ableben. Das ist ja so der Standardwerdegang. Man hat eher das Gefühl, das sei sehr langweilig und eintönig. Und ich hatte schon dank meines Elternhauses sehr früh Interessen in alle möglichen Richtungen, Kunst, Kultur, Musik, Literatur. Und habe auch beigebracht bekommen, dass man das tun soll, was einem aufgrund der Werte, die man von zu Hause vermittelt bekommt, als richtig erscheint. Also ich habe mich selten von der Außenwelt bestimmen, fremdbestimmen oder in Schablonen pressen lassen. Das ist nicht immer einfach, weil das erzeugt gerade in der Schulzeit natürlich Widerstände. Man ist dann der Klassenclown, ja, oder irgendwie unangepasst, aber dadurch, dass ich auch immer die besten Noten hatte, weil mir das Lernen auch leicht fiel, bis auf naturwissenschaftliche Fächer, weil mich die einfach nicht interessiert haben, im Großen und Ganzen. Mathe war nicht so mein Fall, aber ansonsten war ich in der Schule einfach immer sehr gut, ja, deswegen war ich aber auch selten da und konnte mir es dann leisten, in der anderen Zeit dann eben Schlagzeugunterricht zu nehmen, Musik zu machen, mich mit Hermann Hesse als Kind schon oder mit Büchern zu beschäftigen. Und so halt den Weg in Literatur zu finden und in Musik. Ja. Und dann hat sich das so über die Jahre entwickelt. Und bis heute, also wenn man das unter einem Begriff zusammenfassen will, würde ich immer noch sagen, ich bin Künstler. Weil damit habe ich als Kind angefangen, mit 5, habe ich meine Liebe zur Musik entdeckt. Und ab da bestimmt das eigentlich mein Leben. Und später kam dann noch das Musikproduzieren hinzu und das Texteschreiben. Und aus dem Texteschreiben heraus und aus dem vielen Lesen von Büchern entstand natürlich dann auch ein tiefes Hintergrundwissen über Themen, die mich interessiert haben, weil ich habe eben nicht Romane gelesen, sondern Geschichte, Bücher über Psychologie, über Kriminalität, organisiertes Verbrechen, über alles Mögliche, aber im Prinzip immer Sach- und Fachliteratur. Und daraus ist dann noch das Schreiben, eben während Corona, ja, hatte ich das Gefühl, mit Musik erreicht man nur eine Sparte, ja, von Menschen, eine kleine Gruppe, speziell mit der Musik, die ich mache, die in der Regel eher auf eine spezielle Zielgruppe oder eine bestimmte Fanbase ausgerichtet ist. Also habe ich dann versucht, die 30 knapp Jahre Recherche und Literaturwissen in Bücher und Blogs zu verpacken.
Ja, und schreiben kann er, der Tom Oliver Regenauer, der füllt auch 500 Seiten in seinen Büchern. Aber bevor wir auf die zu sprechen kommen, lass uns mal noch kurz bei deiner Kindheit verweilen. 1978 in Baden-Baden geboren. Du sprichst von einem Elternhaus, das schon sehr musikalisch war. Die haben eine Plattensammlung gehabt, wobei Mama und Papa hatten unterschiedliche Musikrichtungen.
Ja, mein Musikgeschmack ist primär von dem meiner Mutter geprägt. Die hatte Beatles-Platten, Pink Floyd, Dire Straits, Cat Stevens, Alan Parsons Project etc. Mein Vater hat auch abseitige Dinge da im Kassettenregal und hat Peter Maffay gehört, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber das hat schon geprägt. Ja.
Und spannend ist ja immer, was ist so das Erste, was man von den Eltern so mitgegeben bekommt. Ne? Stell dir vor, deine Eltern sind Fan vom FC Bayern München, dann wirst du wahrscheinlich auch Fan vom FC Bayern München. Und stell dir vor, deine Eltern sind Fans vom TSV 1860 München, dann wirst du eben blauer statt roter. Und einige sagen auch so, Pech, im falschen Haushalt groß geworden. Bei dir war es aber so, dass die Musik gerade auch von deiner Mutter dich geprägt hat und die erste eigene Platte, die du in die Hand bekommen hast, was war das?
Das war die Best of Beatles, so eine rote Platte, ich glaube Beatles 62 bis 465, sehr bekannt ist, da gibt es ein rotes und ein blaues Doppelalbum und da waren She Loves You, Love Me Do und Ticket to Ride drauf, also die drei Songs, speziell She Loves You, das war prägend. Ab da wollte ich Musiker werden und alles andere im Leben war mir eigentlich relativ egal.
Also gut aufgepasst, liebe Zuschauer, was Sie zu Hause vorspielen, wenn Ihre Kinder dabei sind. Aber bei dir hat es ja eine positive Ausrichtung gebracht. Du hast dann relativ früh Schlagzeug gespielt, hast dazu auch noch kurzfristig Violine gespielt. Da hast du aber festgestellt, ist nicht unbedingt so dein Musikinstrument. Da kam die Gitarre dazu. Das heißt, Musik hat deine Kindheit geprägt und dann gab es auch schon die ersten Bands.
Genau, also so mit 5 war der Schlagzeugunterricht, ging glaube ich los mit 5 und den hatte ich auch durchgängig bis 16, 17, bis die wilde Phase der Jugend so richtig aufblühte.
Ja, diese wilde Phase wollen wir mal ins Bild bringen. Ich darf die Regie mal bitten, das erste Foto auf unsere Wall zu bringen, damit man auch sehen kann, oh, was ist das?
Das war dann meine erste offizielle Band, mit der wir Demos produziert haben. Das ist eine Karikatur eines Baden-Badener Künstlers oder eine Zeichnung eines Baden-Badener Künstlers mit mir in der Mitte als Disc-Jockey und den beiden Vokalisten links und rechts.
Schauen wir uns das nächste Bild an, ob du da als junger Mann zu sehen bist. Ah ja.
Genau, das ist die gleiche Anordnung, nur diesmal als Foto von einem Auftritt, ja, in einem Jugendzentrum in Baden-Baden.
Was habt ihr da für Musik gespielt?
Das war deutscher Hip-Hop tatsächlich. Das war Anfang der 2000er Jahre, als das so wirklich groß wurde. Und Hip-Hop war vorher sehr amerikanisch geprägt. Ja, auch die deutschen Künstler haben in Englisch gerappt. Und als sich das wirklich so etabliert hatte, dass man auch auf Deutsch Texte schreibt und es gab so die ersten bekannten Bands und es entstanden auch die ersten Plattenlabels in Deutschland. Da haben wir dann eben auch ein Demo produziert mit dieser Band, das dann etwa gleichzeitig mit dem heute sehr bekannten Kool Savas bei einem Label lag. Ja. Also wir haben es zur gleichen Zeit eingereicht. Also hätte auch gut laufen können und wir hätten da die große Musikkarriere gestartet. Aber es war offensichtlich, die Texte waren etwas zu progressiv, um es mal so auszudrücken, für die damalige Zeit eher zu hart. Ja. Also das war, man würde es heute Straßenrap nennen. Ja. Also Hip-Hop mit einer Berichterstattung aus im Text aus benachteiligten Bevölkerungsschichten und Wohnvierteln. Ja, also
gibt uns mal das nächste Bild, vielleicht sehen wir noch ein bisschen mehr von der Band. Ah ja, hier sehen wir sie. Aufmachung war ja so auch ein Stück weit Boyband.
Ja gut, es gab einfach wenig Frauen, die gerappt haben. Ja, das muss man einfach sagen. Ja, das war eine Männerdomäne. Und das war die Band, hieß Sound Survivors, die hatten wir zusammen als Gruppe für knapp 14, 15 Jahre, auch Anfang der 2000er bis etwa 2015 war da die Band aktiv und wir haben über 10 Platten produziert, auch viel mit US-Künstlern dann gearbeitet und das findet man auch auf allen, heute noch auf den Streaming-Plattformen.
Auf die US-Künstler kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Du hast vorhin auch so beiläufig gesagt, ich war gut in der Schule und deshalb war ich auch nicht so oft da. Du hast dann bereits in jungen Jahren als Jugendbetreuer gearbeitet und dann auch angefangen zu jobben in einer Druckerei, die du später dann quasi als Betriebsleiter auch noch geführt hast.
Genau, also ich komme ja aus einem normalen Arbeiterhaushalt, also wir hatten nicht viel Geld, aber natürlich wollte man irgendwann auch tolle Sneakers oder die Hose, die im Trend ist. Als Jugendlicher hat man da ja noch ein gewisses Bedürfnis, ja, irgendwie der Mode zu folgen. Wir konnten uns das einfach nicht leisten. Also war ich im Prinzip, seit ich 14 bin, immer arbeiten und habe mir meine Dinge selbst verdient, ja, durch Nachmittagsarbeiten. War eigentlich jeden Nachmittag 4 Stunden in dieser Druckerei oder irgendwo anders. Also nachher primär in dieser Druckerei. Und natürlich ging das ein paar Jahre. Also kannte ich irgendwann jede Maschine, jeden Mitarbeiter, jeden Ablauf, jeden Prozess. Habe dann den Vorarbeiter ersetzt, wenn der in Ferien war. Und dann auch an den Wochenenden, Samstagvormittags, da irgendwie von 6 bis mittags gearbeitet. Und so habe ich mir mein Moped verdient, meine Klamotten, meinen Autoführerschein. Und eben weil mir die Schule furchtbar auf die Nerven ging, durch dieses, also es war erstens uninteressant, weil die Dinge, die ich interessant fand, habe ich in Büchern recherchiert und gelesen. Und das, was in der Schule vermittelt wurde und die unmotivierten Lehrer sehr häufig, vor allem auf der staatlichen Schule, nachher, die waren einfach schrecklich. Ich habe das als Indoktrinationsanstalt schon damals empfunden und war da fehl am Platz. Also habe ich, obwohl ich dann wirklich oft einen Einserschnitt hatte im Zeugnis, irgendwann habe ich das einfach verweigert. Und habe dann, als da der Betriebsleiter in dieser Druckerei wegging, kam das Angebot halt, ob ich das nicht machen wollte. Und dann war ich tatsächlich plötzlich Betriebsleiter eines mittelständischen Sieb- und Werbedruckbetriebes mit, ich weiß nicht genau, 40 Angestellten, 50 Angestellten.
Wie alt warst du damals?
Da hatte ich gerade so meinen Autoführerschein, also mit so 18, 19.
Hast du die Schule anständig beendet mit Abschluss oder?
Also zu der Zeit nicht. Also es wurde mir dann erst später klar, dass es doch was hilft, wenn man Abschluss hat. Also ich hatte dann mittlere Reife natürlich, war auf dem Gymnasium, bin aber da vorzeitig abgegangen in der 11. und habe dann da gearbeitet. Und dann habe ich aber später gemerkt, dass der Geschäftsführer deutlich mehr verdient als ich. Ja? Dann natürlich irgendwann, wenn man so ein bisschen mehr die Gesellschaft kennenlernt, auch auf der wirtschaftlichen Seite, verschwindet dann auch dieses naive Denken, dass man mit guter Arbeit, ja, und indem man gut performt, dann einen guten Lohn erhält. Ja? Also als Angestellter ist das eben nicht so. Ja? Da ist es tatsächlich dann oft der Titel, das Studium, ja, und dann kommen ja auch Leute, die dann, wie man an der Regierung oft sieht, die dann irgendwelche Titel haben in Positionen, wo man Unmengen Geld verdient, obwohl sie davon relativ wenig Ahnung haben. Also Qualifikation entscheidet da oft nicht, sondern eben der Werdegang. Und dann habe ich natürlich danach noch eine Fachhochschulreife gemacht, ja, und eine Ausbildung und dann später noch einen Master berufsbegleitend. Also ich habe die Ausbildung dann noch parallel nachgeholt. Ja.
Würdest du rückblickend sagen, es war ein Fehler, die Schule vorzeitig zu verlassen, um es später nachzuholen, oder sagst du, nee, das war für mich einfach der richtige Werdegang?
Nee, das war der absolut richtige Werdegang, würde ich genau nochmal so machen, weil wenn man sich eingesperrt fühlt im Leben in einem Korsett von Verpflichtungen oder Obligationen, mit denen man nicht warm wird, in denen man sich nicht wohlfühlt, dann ist man nicht glücklich. Ja, und ich wollte immer eigentlich nur das machen, was mich glücklich macht. Gibt auch ein schönes Zitat von John Lennon, als er in der Schule war und gefragt wurde, oder es gab die Aufgabe, was wollen Sie im Leben werden? Schreiben Sie das auf. Und er hat aufgeschrieben, glücklich. Und dann kam die Lehrerin und hat gesagt, Sie haben die Aufgabe nicht verstanden. Und dann hat Lennon geantwortet, Sie haben das Leben nicht verstanden. Und so habe ich das eigentlich auch immer empfunden. Also ich wollte dem folgen, was mich interessiert, habe aber dann eben natürlich nachher gesehen, dass um zu reüssieren in der Wirtschaft, man eben vielleicht doch das ein oder andere noch an Qualifikationen auf Papier nachweisen sollte, ja, damit man in entsprechenden Positionen angenommen wird.
Vor 20 Jahren mag das noch so gewesen sein, heute spielt es ja keine Rolle mehr.
Ne? Heute das mag sein.
Ja. Heute spielt es keine Rolle. Aber ich muss noch mal an der Stelle einhaken, weil viele Eltern machen sich ja, wenn sie Kinder haben und die besuchen die Schule, Gedanken, packen sie den Abschluss, was wird aus denen, finden sie eine gute Ausbildung? Und ich für meinen Teil bin da immer so entspannt bei meinen Kindern, dass meine Freunde schon mal gesagt haben, sag mal, ist dir Schule nicht so wichtig? Doch, Schule hat schon eine gewisse Bedeutung, aber wichtig ist, dass meine Kinder glücklich werden. Und ich bin überzeugt davon, die machen das schon.
Genau.
Ist es nicht auch, du hast zwar jetzt keine eigenen Kinder, aber ist es nicht entscheidend, dass man Kindern diesen Freiraum gibt?
Doch, genau. Also ich hatte mich immer zu Hause in einem Umfeld befunden, wo eine bedingungslose Liebe herrschte. Also meine Eltern oder meine Mutter speziell hat immer gesagt, du kannst machen, was du möchtest. Ja, also folge deinen Interessen, wir werden es fördern, wo es geht. Eben deswegen bekam ich Schlagzeugunterricht, als mich Musik interessiert hat. Als ich dachte, Geige wäre auch ein tolles Instrument, hat man mir Geige als Unterricht offeriert. Wenn ich Tischtennis spielen wollte oder Skateboard fahren, habe ich das entsprechende Equipment bekommen oder durfte es mir irgendwie besorgen. Also man hat immer das gefördert, was mich als Kind wirklich interessiert hat. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, um Kinder auf den richtigen Weg zu bringen. Dass man ihnen die Bücher besorgt. Ich konnte noch nicht lesen, aber ich wollte wissen, wer sind die Beatles, die da diese schöne Musik machen, ja, auf dieser roten Platte. Also hat mir meine Mutter ein Beatles-Buch besorgt, ja, und da war ich 6 oder so irgendwie. Also mit Lesen war es noch nicht so und das Buch war auch noch auf Englisch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich habe dann die Bilder gesehen, habe ich mal Brian Epstein gesehen und das Studio und ab da wusste ich, in diesem Studio will ich irgendwann mal arbeiten. Ja, das hat ja eine beflügelnde Wirkung, indem man dann Dinge sieht, die man erkunden möchte. Ja, das weckt Neugier. Und man kann ja die Lebensläufe von irgendwelchen Richard Bransons oder ansonsten irgendwelchen erfolgreichen Leuten angucken. Die haben sehr oft die Schule abgebrochen und haben das gemacht, was sie wollten, was sie interessiert hat, aus intrinsischer Motivation. Das war ja auch einer der Ansätze so ein bisschen in der Waldorfschule, die ich dann wiederum aber jetzt auch im Rückblick eher fragwürdig finde in der Art und Weise, wie es da ausgestaltet wird. Ja. Aber generell sollte man Kinder sehr frei lassen. Ja. Und was das Wichtigste ist, ist, glaube ich, einfach, dass man ihnen dieses Gefühl gibt, egal was du tust, egal wer du wirst, wo du hingehst, wir sind dafür da, dich zu schützen, ja, und dich zu lieben. Das ist nicht davon abhängig, wie erfolgreich du wirst oder was für eine sexuelle Ausprägung du hast oder welchen Beruf du ergreifst. Das ist, glaube ich, das, was im Leben bis heute den Charakter stärkt und ein relativ glückliches Leben verursacht.
Deine Leidenschaft für die Musik hat dich dann auch mal kurzfristig zum Radio gebracht? Radiomoderator? Eigene Musiksendung oder was war das?
Ich hatte eine kleine Minisendung. Das war so ein Gossip-Format. Ja. Also ich dachte, Radio wäre schön, weil da kann ich das, was ich gut kann, nämlich quasseln, beruflich machen und in einem schönen Umfeld, wo man Künstler trifft, mit Musik zu tun hat, mit Veranstaltungen. Dann habe ich aber auch relativ schnell festgestellt, dass das doch ein sehr inzestuöser Betrieb ist da, ja. Und dass man vordergründig super höflich miteinander umgeht, aber hinter den Kulissen und hinterrücks dann über die Leute immer lästert, ja, und es sehr viele Intrigen gibt. Und es war rein vom Arbeitsumfeld was wenig sympathisch. Und ich hatte dann schon versucht, dort auch fest irgendwie zu arbeiten und eine Sendung zu bekommen. Aber die Hip-Hop-Sendung war schon vergeben an einen Moderator, der von Hip-Hop im Vergleich zu mir, möchte ich uneitel sagen, relativ wenig Ahnung hatte und auch wenig Skills. Aber da habe ich dann nicht Fuß fassen können und war dann eigentlich auch schnell wieder da weg. Ja, das war ein bisschen was über ein Jahr, glaube ich. Ja.
Und dann bist du mehr oder weniger seriös geworden, in Anführungsstrichen. Du warst dann 15 Jahre als Projektmanager unterwegs mit 250 Tagen Reisetätigkeit im Jahr. Hast da ein Riesennetzwerk aufgebaut und fasziniert hat mich an deiner Geschichte. Du hast in Städten gelebt wie Mexico City, wie Boston, wie Tel Aviv, Lissabon, aber auch das kleine, beschauliche Bern in der Schweiz. Was hat das mit dir gemacht? Inwieweit haben dich diese Länder, diese Reisen und diese Kulturen beeinflusst?
Ich glaube, Reisen ist ganz wichtig fürs Leben. Das war auch, was meine Eltern schon in meiner Kindheit, glaube ich, erkannt haben. Wir waren in den Sommerferien immer 6 oder 8 Wochen am Stück in Europa mit dem Campingbus unterwegs. Wie man sich das klassisch vorstellt, mit einem alten VW-Bus, bisschen ausgebaut. Ja, und dann durch ganz Frankreich, durch Spanien immer relativ schnell und dann aber auch in ganz Portugal, über Gibraltar wieder zurück. Und so habe ich als Kind eben schon sehr schnell auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Gesellschaften kennengelernt, weil das, ich meine, das Portugal der frühen 80er war noch relativ kurz nach der Diktatur. Die Diktatur hat ja da erst ein paar Jahre geendet. Und wenn man da hinkam und wir waren in den Favelas dann dort, ja, unter der Brücke am Tejo, und sind falsch abgebogen, standen da mit dem Campingbus in einer Masse plötzlich von irgendwie, keine Ahnung, 100 Kindern. Und die sahen alle völlig zerrissen aus, ja, keine richtigen Klamotten. Man hat gesehen, die sind arm, die sind dreckig arm und ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen und habe angefangen, hinten aus dem Campingbus meine gesamten Spielsachen zu verschenken an die Kinder, ja, weil ich das einfach das Richtige fand und habe nur meinen einen Teddybär behalten, den ich bis heute habe, den ich mal zu meiner Geburt, glaube ich, bekommen habe, und sonst habe ich alles verschenkt. Und man lernt auch interkulturelle Kommunikation, indem man auf dem Campingplatz rumrennt und irgendwie Kinder trifft, die sprechen ganz andere Sprachen, aber man versteht sich trotzdem, indem man Bilder in den Sand zeichnet oder mit Handzeichen, und das öffnet, glaube ich, schon den Geist. Ja? Und es gibt das, was ich immer wieder gerne anführe, schönes Sprichwort von, man sagt, es war Humboldt, aber es ist nicht belegt, die schlimmste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die Welt nicht angeschaut haben. Und je mehr ich die Welt gesehen habe, desto mehr habe ich natürlich schätzen gelernt, was wir in Europa haben im Vergleich zu Südamerika, zu Afrika, auch zu den USA, die ein schreckliches Entwicklungsland sind, wenn man die Infrastruktur anschaut und auch die Klassenunterschiede im Land und die Armut. Also ich glaube, dass das Reisen sehr wichtig ist und dass man Kindern speziell die Welt zeigen muss und sie gehen lassen muss oder sie befähigen muss, ins Ausland zu gehen und diese Erfahrungen zu machen. Ist heute ungleich schwieriger, als es damals war, natürlich. Aber das war sehr wichtig. Ja. Also ohne diese Reisen hätte ich ein komplett anderes Verständnis von der Welt. Also speziell, wenn man mal Afrika gesehen hat und die Wildnis, die halbwegs unberührte Wildnis einer Masai Mara, und man selber ist der Zoo, ja, indem man in seinem Zelt ist und drumherum ist im Prinzip der Tod. Ja. Also wenn es dunkel ist und man geht raus, ist die Chance sehr groß, dass man nicht lebend zurückkommt oder auch nicht zurückfindet. Ja. Also es ist auch egal, ob Montag ist oder Freitag. Ja. Es zählt nur, ob es hell oder dunkel ist und dass man sich an die Gesetze der Natur hält. Und wenn man diese Erfahrungen mal macht, dann erweitert das schon den eigenen Horizont und es ist auch etwas, was innere Sicherheit gibt, weil man sehr schnell, finde ich, feststellt, was man zu Hause hat, was man in der Fremde nicht hat und was dafür in der Fremde aber zu finden ist, nämlich eine Erweiterung des Horizonts, neue Eindrücke und auch ein Verständnis für andere Kulturen. Weil also je mehr man reist, desto mehr merkt man, wir sind eine Spezies und mir ist völlig egal, was jemand für eine Religion hat, für eine Hautfarbe, für eine Sexualität oder was auch immer. Es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Das sind die zwei Kategorien, in denen ich denke. Und je mehr man reist, desto mehr lernt man das zu schätzen, dass die Gastfreundschaft in anderen Ländern oft viel größer ist, dass die Leute, die am ärmsten sind, in Kuba zum Beispiel, ich hatte Tränen in den Augen. Die Leute haben, wir wollten dann einen Hund adoptieren oder haben uns um so einen kleinen Hund gekümmert, der uns zugelaufen ist. Die hatten innerhalb von einer Stunde hatten die ihren Freundeskreis mobilisiert, ihre Gaststätte geschlossen, ihren alten 50er Chevrolet aus der Garage gerollt, repariert, Benzin besorgt und haben uns über die halbe Insel gefahren zu einem Veterinär in Havanna, ja, um irgendwie zu gucken, ob man den Hund mitnehmen kann. Also die kannten uns einen Tag. Ja. Wir waren einmal am Tag davor da essen und am nächsten Tag haben die ihr komplettes Leben auf Pause gestellt und haben uns versucht zu helfen. Also das würde man bei uns, glaube ich, schwerlich erleben. Ja.
Während deiner Reisetätigkeit als Projektmanager hast du aber deine Leidenschaft für Musik nicht aus den Augen verloren. Und du hast dann auch durch ein gutes Netzwerk, was du dir aufgebaut hast, interessante Menschen kennengelernt. Und vielleicht darf ich die Regie da bitten, mal weitere Bilder einzuspielen. Ich glaube, ich brauche jetzt die Nummern 6, 7 und folgende. Da hast du ja wirklich hochinteressante Menschen kennengelernt.
Das war eine Büste unserer Band für ein Cover. Die hatten Künstler angefertigt, Olli, aus Ton für ein Coverfoto, genau.
Machen wir mal weiter. Ich will auf was Spezielles hinaus. Oh, darüber müssen wir natürlich auch reden. Über Weltkrieg. Ziehen wir vielleicht das vor. Mhm. Weltkrieg V3.0. Was hat es damit zu tun?
Das ist ein Song der vorher eingeblendeten Band von der Büste oder von diesem ersten Schwarz-Weiß-Foto, wo der einer die Karten hochwirft. Den Song haben wir aufgenommen, also geschrieben so 2007, 2008. Und basierend auf der Literatur, wir da schon gelesen hatten, ja, also ob George Orwell oder Aldous Huxley oder Umberto Eco, also man konnte ja relativ früh schon absehen, in welche Richtung sich die EU als bürokratisches, gesichtsloses Imperium bewegt, dass das mal irgendwann wahrscheinlich relativ totalitaristisch ausgeprägt sein wird. Und man konnte auch, wenn man sich über Technokratie informiert hat oder über supranationale Institutionen und transgenerationale Bankenkartelle, konnte man relativ gut erkennen, dass das mal irgendwann in diese Richtung geht, in der wir jetzt sind, also dass es totalitär wird. Und der Song Weltkrieg V3.0 spielt im Prinzip das Thema, dass wir nicht einen heißen Weltkrieg haben, wie Weltkrieg 1 und 2, die auf dem Schlachtfeld ausgeführt werden, sondern dass das Schlachtfeld der Mensch ist. Also wenn man den Text jetzt anschaut, den habe ich deswegen auch in diesem Truman Show Buch nochmal, weil das im Intro erwähne ich das, dass ich gehofft hatte, dass das A nicht eintritt und ich falsch liege. Wollte ich, dass die Leute das nochmal auf Papier sehen, dass man das auch antizipieren konnte, was kommt. Und C, wenn man ihn heute anschaut, ist im Prinzip da alles drin, was uns umgibt. Also wenn man da die einzelnen Textzeilen liest, ja, da geht es um Massenarmut und Not und Krieg um Benzin.
Meine Damen und Herren, jetzt kommt eine Weltpremiere. Jetzt bringe ich ihn einfach in die Verlegenheit, Tom. Ein paar Textzeilen, zumindest die Texte, die du damals zu diesem Song auch beigetragen hast, einmal live raus.
Mein Teil von diesem Weltkrieg V3.0 fängt an mit, es ist urbane Kultur gegen globale Strukturen, asoziale Torturen und die lokalen Figuren. DEA, CIA, Vatikan, BKA und Jusos, Federal Reserve, NATO, Weltbank oder UNO, die Carlyle Group, Halliburton, Blackwater und UFOs, Theaterangst um Terror, Militärparaden und Flugshows. Es ist die Rückkehr des Propheten in die schöne neue Welt, empörend böse und entstellt durch Verschwörungen um Geld. Alarmstufe rot, es droht der nukleare Tod, Epidemien, Krieg um Benzin, Massenarmut und Not. Und da, ich glaube, ist schon relativ viel drin. Und der Text hat nochmal 16 Zeilen.
Mhm. Wo findet man jetzt Weltkrieg 3.0, wenn man sich's anhören will?
Den habe ich extra Anfang 2020, als es richtig begann, habe ich den nochmal mastern lassen, neu. Weil der war natürlich damals aufgenommen auf so einem Vierspurgerät und also von der Soundqualität jetzt nicht internationales Topniveau. Ja, das war unser kleines Heimstudio. Dann habe ich den nochmal mastern lassen und den findet man so, wie er jetzt da eingeblendet war, als im Abbey Road Studio neu gemasterte Version auf allen Streaming-Portalen. Spotify, Apple Music, egal wo.
Abbey Road Studio, das heißt, der Traum des kleinen Tom, als er damals das Beatles-Album gehört hat und das Buch las, irgendwann einmal in diesen Studios was zu machen. Den hast du dir erfüllt gegen später.
Genau, zweimal sogar. Also weil dieses Remaster, das war im Prinzip, hatte ich Kontakt zum Studio schon und hatte denen das geschickt, dass sie es mastern, weil in der Zeit konnte man auch schlecht reisen, ja, und ich hatte auch keine Lust auf irgendwelche Testexzesse und Masken im Flugzeug. Und dann war ich 2022 nochmal dort, eben für ein Musikprojekt, was ich später gemacht habe, und habe dann dort live im Studio tatsächlich ein paar Tage gearbeitet am Mix und am Master von der Single, die 2022 rauskam, mit dem Sound Engineer von Paul McCartney in dem Studio 2, in der Ecke, in der die Beatles ihre ersten paar Songs aufgenommen hatten und dann durch den Hinterausgang raus mussten, weil sie noch zu subversiv waren für die damalige Zeit.
Also wir dürfen Vertrauen in unsere Kinder haben, auch wenn sie die Schule vorzeitig verlassen und vermeintlich seltsame Wege einschlagen. Gegen später werden sie dann doch etwas. Vielleicht dürfen wir nochmal zurückgehen auf die Fotos, wenn die Regie so lieb ist. Ich will auf zwei spezielle Künstler hinaus, die Sie, liebe Zuschauer, mit Sicherheit, vielleicht nicht alle, aber die meisten kennen.
Ja, das ist Capadonna, Wu-Tang Clan. Das ist, ich glaube, die bekannteste Hip-Hop-Band der 90er. Ich sage immer, das sind die Beatles des Hip-Hop, weil die das gesamte Hip-Hop-Geschäft, nicht nur die Musik, komplett verändert hatten vom Klang, sondern auch das Geschäft, wie man Musik verkauft. Ja, und dass man eben nicht große Labels braucht, sondern dass man es im Prinzip sehr gut alleine schaffen kann. Und mit ihm hier hatte ich mehrere Songs, speziell auf dieser Platte, die der da die wir da in der Hand halten, das ist The Backspin Project. Da sind mehrere Songs drauf mit den Leuten des Wu-Tang Clan.
Gehen wir einen Schritt weiter. Wen sehen wir als Nächsten?
Das ist Snoop Dogg.
Das ist natürlich auch ein Idol von mir. Auch einer der besten Rapper dieser Welt.
Ja, zumindest einer der bodenständigsten und sympathischsten, denn der ist auch privat sehr nett. Ja, also im Vergleich zu einem Eminem, der privat völlig unausstehlich ist und soziophob, ist Snoop sehr, sehr entspannt und kommt dann eben mit seinem Unterhemd und dieser Klamotte auf die Bühne. Bevor er kommt, kommt er dann irgendwie stylisch angezogen, ja, in den Raum, und dann zieht er sich um auf die Bühne zu gehen, geht er dann mit Jogginghose und mit seinem Top da.
Aber eine Frage muss ich an der Stelle natürlich stellen. Der Junge aus Baden-Baden, der das Gymnasium mit einem Realschulabschluss verlassen hat, der dann in der Druckerei gearbeitet hat, Radiomoderator, Projektmanager, wie kommt er an einen Snoop Dogg ran?
Das ist auch zum Teil dem Kollegen in der Mitte geschuldet, das ist Matt. Den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Und dadurch, dass ich viel in Amerika war, eben über die Arbeit und durch Reisen, und ich Matt kennengelernt habe irgendwann über die Musik, und er arbeitet in der Musikindustrie, da waren wir dann sehr oft bei Konzerten Backstage, also beim Lollapalooza Festival oder bei Rock the Bells, diese großen US-Festivals. Und wenn man da Backstage ist natürlich, das ist so ein bisschen wie ein Familientreffen. Ja, da kennen sich dann irgendwie alle und die Leute sind locker, die trinken ja da auch was oder essen da. Und plötzlich sitzt man halt am Tisch mit irgendwelchen Leuten beim Essen. Also ist wie wenn man sonst bei Festivals Backstage ist, sitzt man halt plötzlich da mit Samy Deluxe oder irgendwie, jetzt in dem Fall war dann halt Snoop Dogg da.
Und ja, andere. Und dann bist du da hingegangen, hast gesagt, hey, ich bin Tom Ole aus Deutschland und wir machen jetzt einen Song.
Tatsächlich so ähnlich, wobei in Amerika das natürlich anders ist, weil da ist man, wenn man weiß ist, in diesem Hip-Hop-Umfeld fällt man auf. Ja, dann, also da ist man der, dann außer Matt, der ist ja auch weiß, aber da ist man so der well, College Boy, dann ist man so der weiße Kleine, ja, und drumherum sind alle irgendwie in der Regel etwas fülliger, größer und eben haben die dunkle Hautfarbe. Von daher fällt man da auf und dann, ich bin relativ kontaktfreudig und habe dann einfach die Leute angesprochen auch und erstmal natürlich Props, sagt man, ja, also erstmal gesagt, dass ich die Musik toll finde, ja, oder habe irgendwelche Songzeilen zitieren können aus deren Songs. Und so kam man dann ins Gespräch und wie gesagt, viele sind auch einfach sehr, sehr offen und freundlich, umgänglich. Run DMC, zum Beispiel DMC ist auch ein super netter Mensch, ja, Superstars, Weltstars, während Run ist komplett unzugänglich, ja, der geht auf die Bühne und dann wieder in seinen Bus, ja, DMC ist auf der ganzen Showbühne unterwegs, Backstage, rennt im Publikum rum, die sind eigentlich sehr zugänglich. Ja.
Wir wollen uns noch mal einen anschauen, wenn ihr so lieb seid und spielt mir mal das nächste Foto ein, da wollen wir noch einen Weltstar zeigen, mit dem Tom Oliver Regenauer gearbeitet hat. Was ist das?
Das ist vom Bühnenbalkon beim Pharrell Williams Auftritt. Da ist Pharrell Williams mit seinen Bandmitgliedern und ein paar Tänzern vor irgendwie 60.000 Leuten, glaube ich, sind das etwa 50.000.
Pharrell Williams. Ja, ja. Liebe Zuschauer, Sie kennen den Song Happy wahrscheinlich von ihm. Ein Welthit. Du hast mit Pharrell auch eine Nummer gemacht.
Genau, die ist aber noch gar nicht veröffentlicht. Also ich habe noch ein paar unveröffentlichte Songs auf der Festplatte rumliegen und hatte den eigentlich geplant, vielleicht dieses Jahr zu veröffentlichen, wird aber wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr, weil das ist so ein Sommerhit. Also es hat wahrscheinlich einen ähnlichen Vibe, sagt man, ja, also ähnliche Stimmung wie Happy. Also es ist ein gute Laune Sommer-Song und deswegen wahrscheinlich kommt der nächstes Jahr mal irgendwann als Single noch raus. Ja.
Machst du das einfach so nebenbei, neben deiner Management-Tätigkeit, neben deiner Tätigkeit als, ja, du bist ja auch schon fast ein Stück weit der Coach von Führungskräften. Machst du das einfach so nebenbei?
Ja, also ich habe einfach keinen Fernseher und verbringe meine Zeit ungern mit Zeit totschlagen. Also wenn Leute abends natürlich irgendwie 3 Stunden einen Film anschauen oder irgendwie Netflix-Abos haben, das habe ich alles nicht. Also ich arbeite tagsüber und mache meine administrativen Dinge, die der Job erfordert oder die Arbeit erfordert, die Coaching, Management, Projekte erfordern. Und am Abend in der Regel verbringe ich die Zeit mit Lesen, Instrument spielen, mit Musik produzieren, mit Schreiben. Und dadurch ist mein Leben ungleich produktiver als jemand, der eben viel Zeit vor irgendeinem Bildschirm verbringt oder bei Social Events, also bei so Veranstaltungen mit Smalltalk, wo ich einfach wenig mit anfangen kann, weil mich Smalltalk furchtbar langweilt. Ja. Wenn ich ein Gespräch unerbringlich finde, dann bin ich raus. Ja, dann
dann will ich mal schauen, dass ich das Niveau hier hochhalte in dieser Sendung. Du bist 2009 in die Schweiz gegangen und du hast dir dann zu Hause auch ein eigenes Studio eingerichtet, was es dir natürlich dann auch leichter macht in deiner Freizeit. Genau. Zu produzieren. Was hat dich in die Schweiz getrieben?
Ja, also ich bin 2009 in die Schweiz, zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, weil ich eben gemerkt habe, dass ich hatte in Deutschland zu der Zeit schon einen recht guten Job und war Chef oder leitender Angestellter von und hatte ein Team von knapp 20 Leuten unter mir und hatte immer noch einen Dispo-Kredit und hatte immer noch nicht genug Geld, um einen halbwegs ausgewogenen Lebensstandard zu erreichen, wo man sich nicht permanent Sorgen um Geld machen muss. Ja, also ich finde Geld nicht wichtig im Leben. Es hat die Zeiten, in denen ich wenig hatte, war ich eigentlich glücklicher als in den Zeiten, in denen ich mehr hatte. Aber es ist natürlich sehr unbequem, wenn das Handy jeden Monat 2 Wochen gesperrt ist und sich unbezahlte Rechnungen türmen, weil man immer in einer Bittstellerposition ist, ja, und sich bei Banken und Firmen melden muss und Zahlungsaufschübe diskutieren ähnliches. Und das war der eine Grund. Und der andere Grund, der eben auch es war ja etwa die Zeit von dem Song Weltkrieg V3.0, der kam ja 2008 und 2008/09 bin ich auch in die Schweiz dann. Es war absehbar, dass die EU auf lange Sicht in der Ausgestaltung ein totalitäres, bürokratisches Monster wird und die Schweiz als Insel der Basisdemokratie, es ist die einzige direkte Demokratie in dieser Form in dieser Welt, war da sehr attraktiv, weil ich habe nur 150 Meter etwa von der Grenze weg gewohnt, also habe ich einfach versucht, mich in der Schweiz zu bewerben und dort einen Job zu finden und da Fuß zu fassen. Und das hat dann auch sehr gut geklappt. Also dann bin ich 2009 fest übergesiedelt und habe mir dort mein Leben aufgebaut, war zuerst dann in Bern eben und dann in Zürich und jetzt jetzt knapp 4 Jahre bin ich im Tessin. Und da bleibe ich dann jetzt aber auch erstmal, weil das ist natürlich die eigentlich schönste Region der Schweiz. Es ist ja wie Wohnen in Italien mit Schweizer Infrastruktur.
Also deine weise Voraussicht hat sich ausbezahlt.
Ja, ja, also es war eine Flucht schon damals. Ja.
Du hast mit 16 Jahren, das habe ich im Vorgespräch von dir erfahren, Umberto Eco gelesen. Dieser Autor hat dich fasziniert, inspiriert. Du hast dich dann auch mit den Illuminaten befasst. Erzähl mal, wie du dann dein Wissen über diese Welt vertieft hast.
Ja, also ich habe vorher natürlich schon Bücher gelesen, weil meine Mutter hatte die ganze Hermann Hesse-Literatur im Schrank. Ja, und als ich das erste Mal Nazis und Goldmund gelesen hatte, war ich von Hesse begeistert und von seinem Schreibstil und habe entdeckt, dass man in Büchern eigentlich, man muss keinen Film anschauen, um einen Film zu sehen. Ja, also wenn man ein Buch liest und ist konzentriert in dem Buch, taucht man ja auch ab in eine andere Welt. Das ist ein sehr meditativer Zustand. Und man hat einen eigenen Film im Kopf, der ungleich fantasievoller ist als präsentierte Bilder. Und die sind auch nicht so hypnotisierend wie die Alpha, Beta und sonst was Wellen, die ein Fernseher überträgt und einen sediert. Und als ich Umberto Eco, das Buch Das Foucault'sche Pendel, gelesen habe, das ist ja ein Roman, ein sehr dicker, sehr gut und spannend formulierter Roman. Und es geht darum, dass Journalisten so detektivisch die große Weltverschwörung aufdecken wollen. Ja, das ist, und er nimmt natürlich die Illuminaten, der Begriff sagte mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts, ja, als Jugendlicher. Und dann bin ich eben in die lokale Buchhandlung und habe dort mal ganz plump gefragt, ob's, kennen Sie Illuminaten, gibt es da irgendein Buch zu? Und damals gab es ja noch kein Internet, also haben die dann irgendwie im Computer was bestellt. Und tatsächlich kam dann ein Buch eines US-Autors und dort, das war nicht sehr dick, aber es war dann im Prinzip diese Gründungsgeschichte des tatsächlich existierenden Ordens von Weißhaupt, ja, von 1700 irgendwas, vergessen wir die Jahreszahl, 1782, 96, ja. Auf jeden Fall, die Geschichte war da drin. Und dann habe ich verstanden, okay, das ist im Prinzip die Grundlage für Ecos Buch. Daran hat er den Plot aufgehängt. Aber in dem Buch stand eben auch die ganze Geschichte der Federal Reserve, also der US-Zentralbank, ja, und des internationalen, transgenerationalen, seit mindestens 100 Jahren, 150 Jahren funktionierenden Bankenkartells, das im Hintergrund für eigentlich alle Kriege seither verantwortlich zeichnet, weil immer beide Seiten finanziert werden. Und das hat natürlich, das Buch habe ich in einer Nacht durchgelesen und morgens war das Weltbild zerstört. Also ich ging da vorher auch noch davon aus, dass Wählen relevant ist, dass eine Demokratie Partizipation bedeutet, dass eine Bank da als Service-Dienstleister existiert und das Zentralbankensystem war mir überhaupt kein Begriff. Ja. Und das Buch hat natürlich dann Tür und Tor geöffnet für weitere Recherche. Und ab dem Moment habe ich jedes Buch, was Umberto Eco erwähnt, also erstmal habe ich alle Eco-Bücher gelesen, dann habe ich alles, was Umberto Eco in seinen Büchern erwähnt, an Material mir besorgt. Und natürlich jedes Buch, was man liest, hat neue Querverweise, Fußnoten. Dann findet man Fachliteratur zum Zentralbankensystem, dann findet man historische Literatur über die Geschichte der Royal Family oder des britischen Empire und der East India Company. Und dann versteht man erstmal die letzten 500 Jahre Geschichte, wie sie tatsächlich stattfanden. Denn das, was wir in der Schule lernen, ist weit weg von dem, was die letzten 500 Jahre wirklich passiert ist, wenn man sich die wirtschaftlichen Entwicklungen anguckt, die Entwicklung der Währungsblöcke, der heutigen, ja, Währungsunionen. Das sind nicht von unten nach oben entstandene Völkerbünde. Ja. Das sind im Prinzip alles basierend auf neoimperialistischen oder damals war es Kolonialismus geprägte Strukturen, die heute dafür sorgen, dass wir eine supranationale Global Governance haben, die sich sehr weit zurückverfolgen lässt. Dann kann man verschiedene Ansatzpunkte finden, aber im Prinzip war die British East India Company, war schon eine private Firma, die von der Krone Justizvollmachten erhalten hatte. Also das war schon Korporatismus in dem Sinne, weil eine private Firma als Exekutive oder Legislative, je nachdem, in den Kolonien funktioniert hat. Und wenn man sich das mal alles anschaut, dann wächst dann natürlich das Interesse. Und es ist auch sehr spannend. Also ich finde das einfach sehr spannend, die Recherche, weil es liest sich wie ein Film über oder wie ein Plot zu organisierter Kriminalität, was es dann am Ende ja auch ist. Ja.
Läuft die Truman Show bereits mehrere hundert Jahre?
Ja, das kommt immer drauf an, wo man eingrenzt. Also ich beziehe mich jetzt da primär mal auf das, was gut belegbar ist. Ja, also, und gut belegbar sind die letzten 150 Jahre, weil da gibt's wirklich verlässliche Dokumente der Zentralbanken, der Regierungen, der Thinktanks, der Eugenics Societies, die man alle wirklich teilweise bei Wikipedia nachlesen kann und die aber auch in Archiven zu finden sind. Ja, und dann kann man sich die entsprechenden transgenerational wirkenden Familien anschauen. Da reicht ja schon die Familie Bush, ja, also George Bush Junior, Senior, Prescott Bush, die im Prinzip von der Finanzierung, da gibt es ja Guardian, Daily Mails, also britische Tageszeitungen, Headlines wie Bushs Urgroßvater die Finanzierung von Hitler maßgeblich gestemmt hat, ja, über die Bank in der Wall Street, Brown and Brothers Harriman. Und wenn man sich dort einfach anschaut, wie die Royal Family in Großbritannien, wie die Familie Bush, wie die Familie Rockefeller, laut Lancet die mächtigste Familie der letzten 100 Jahre im Gesundheitswesen, wie einzelne Familien oder Konzerne, die die Welt dominiert haben oder umstrukturiert haben in den letzten 100, 150 Jahren, dann sieht man, warum wir so ein Bildungssystem haben, wieso wir so ein Wirtschaftssystem haben, wieso die Pharmabranche so ist, wie sie ist und warum drei große Konzerne praktisch für 98% des Medienoutputs auf der Welt verantwortlich sind.
Das heißt, du stellst dir nicht die Frage, warum ist es so, wie es ist, sondern du hast im Grunde genommen das Ganze schon für dich analysiert. Du bist jetzt eher der Analyst, denn der Verschwörungstheoretiker. Du nimmst eine Quelle, um zu hinterfragen, um die Wahrheit oder Klarheit für dich zu finden. Und das zieht sich auch durch deine Bücher. Du hast ja mehrere geschrieben. Zwei davon habe ich hier. Die gibt es auch bei uns im Auf1-Shop. Homo Demens und die Truman Show. Was unterscheidet die beiden Werke?
Die unterscheidet relativ wenig. Ich also hatte es so als Trilogie angelegt. Also es wird dann nächstes Jahr noch ein Buch kommen. Und ich bilde mir ein, dass wenn man die drei Bücher liest, dass man dann ein sehr holistisches, gutes Gesamtverständnis der letzten 150 Jahre hat. Und zwar anhand, also da sind alle Artikel mit dutzenden Quellen belegt. Und eben die Quellen sind halt nicht irgendwelche YouTube-Videos oder er hat gesagt, dass sie gesagt hat, Quellen, sondern die Original-UN-Papiere. Ja? Also da reicht es schon, wenn man sich die Menschenrechtskonvention anschaut. Schaut und liest mal Artikel, ich glaube immer, ich vergesse es immer, 20.3, wo dann steht, dass diese Menschenrechte in keinem Fall wahrgenommen werden dürfen, wenn sie konträr zu den Zielen und Vorgaben der UN sind. Ja, also das entkräftet im Prinzip die gesamte Menschenrechtserklärung plus den Schlussartikel. Und wenn man sich aber einfach diese ganzen Originalquellen, das war mein Ziel, den Menschen Munition an die Hand zu geben, sozusagen intellektuelle Munition, die auch einem Gerichtsprozess standhält, weil also von den Artikeln, da ist alles so sachlich belegt und so fundiert belegt in jeder Aussage. Fließt natürlich auch mal Meinung ein und Interpretation, aber es ist ein Indizienprozess. Ich trage die Indizien zusammen und mit den paar tausend Quellen, die man in diesen zwei, dann drei Büchern findet, lässt sich die Geschichte der letzten 150 Jahre sehr verlässlich rekonstruieren. Und die ist eben ganz anders als die, die man uns in der Schule versucht beizubringen. Und das war so ein bisschen der Ansatz. Das erste Buch ist vielleicht noch ein bisschen mehr auf, deswegen heißt der Homo Demens, auf den Mensch angelegt. Ja, also wieso ist unser Arbeitsspeicher im Kopf, unsere Gehirnkapazität biologisch messbar gesunken von 16 bis 18 Sekunden auf jetzt 9 bis 11 Sekunden. Wir werden also tatsächlich leistungsunfähiger, dümmer, könnte man auch sagen, weil wir arbeiten, delegieren an unsere Smartphones und an elektronische Helfer. Während Truman Show dann nochmal, ich glaube, ein bisschen mehr auf die supranationalen Strukturen eingeht. Also wie ist die UN entstanden? Was ist die UNESCO? Warum ist Bioethik so ähnlich wie Eugenik? Ja? Weil es im Prinzip die gleichen Organisationen sind. Man hat sie nur umbenannt. Ja? Das steht sogar bei Wikipedia. Also das habe ich versucht zusammenzutragen, so dass man einfach wirklich fundierte, verlässliche, mit Quellen belegbare Informationen hat und nicht nur Meinungskommentare oder Interpretationen des Status quo.
Du schreibst ja nicht nur Bücher, sondern du publizierst auch zum Beispiel bei Apolut, bei Manova News, Alexander Wallasch, insbesondere mit dem Eintritt von Corona, dem Ausrufen einer Plandemie, wie wir bei Auf 1 so gerne zu sagen pflegen, hast du angefangen, deutlich mehr zu kommunizieren.
Genau, also zuvor habe ich die Musik, die wir gemacht haben, war immer sehr politisch, ja, oder obrigkeitskritisch. Aber natürlich erreicht man mit Musik nur einen kleinen Bruchteil der Bevölkerung. Ja? Speziell, wenn man jetzt mal Hip-Hop macht oder nicht jetzt irgendwie Popmusik, ja, dann ist es natürlich auch schwieriger, in Playlists bei Sendern zu kommen, ja, die dann im Mainstream laufen. Also von daher erreicht man mit Musik nur einen Bruchteil der Menschen, die man erreichen möchte. Also habe ich mir dann wohl Anfang 2020 habe ich noch einen Song veröffentlicht, der heißt The Virus, das Virus. Wobei aber das Smartphone das Virus ist in dem Text. Ja, also es ist metaphorisch. Dann habe ich diesen Weltkriegssong nochmal veröffentlicht. Aber ich habe gemerkt, dass das hören ein paar hundert oder tausend Leute, kaufen die Platte. Ja, das ist relativ kleiner, überschaubarer Kreis. Und dann habe ich diese Recherche von eben knapp 30 Jahren begonnen, in Texte zu packen. Das erste Jahr in, sagen wir mal, eher kommentierenden Texten, schon auch mit Quellen und so. Aber ab Anfang 21 habe ich dann wirklich angefangen, die Quellen hinzuzufügen, die entsprechenden Literaturverweise auf die Biografie von John D. Rockefeller oder auf John Rockefeller und einfach, da reicht ja schon, wenn man Auszüge der Leute selbst aus ihren Biografien oder Büchern liest oder den Club of Rome Bericht, ja, wo klar drin steht, dass der Mensch zum Feindbild des Menschen gemacht werden muss und über die das Thema Klimawandel im Prinzip eine Agenda zu formen ist, die Green Economy heißt, das steht ja da wörtlich drin im Prinzip. Und wenn man die Biografie von David Rockefeller liest, da steht ja auch drin, also wenn man mich als Internationalist bezeichnet, der mit supranationalen Strukturen eine bessere Welt schaffen will, bekenne ich mich schuldig und bin stolz darauf. Ja, also da sind ja sehr wegweisende doch Bekenntnisse drin. Und wenn man die so ein bisschen zusammenträgt, dann bildet sich da, glaube ich, schon ein anderes Bild vom Status quo als das, was man uns versucht, medial zu vermitteln.
Ne? Wenn man jetzt solch einen gut informierten und belesenen Gast in der Sendung hat, dann muss man natürlich auch nachfragen, wohin die Reise geht, deiner Meinung nach deinem Wissensstand von heute. Was erwartet die Menschheitsfamilie?
Ich glaube, das haben wir in der Hand. Ja, also wenn wir weiter Konformismus walten lassen und uns oktroyierten Agenden fügen, ja, also dem, was man uns da auferlegen will an Zukunft, dann ist natürlich, wird es nicht so gut enden. Dann geht es eher in eine dystopische Richtung, denn die Gegenwart ist ja die Vergangenheit der Zukunft. Also wenn wir eine schöne Zukunft haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Gegenwart geprägt ist von unseren Werten. Und ich glaube nicht, dass wir die gleichen Werte haben wie eine Regierung. Es gibt eine schöne Studie der Princeton University, ich glaube von 2017, wo man untersucht hat, was ist denn die Korrelation zwischen Tagespolitik und Wählerwillen. Und das Ergebnis der Princeton University ist praktisch null. Ja, also es gibt keine Korrelation zwischen Tagespolitik der US-Regierung und dem, was die Bevölkerung möchte. Ja, also das heißt, wenn wir uns ein bisschen frei machen, ja, von diesem gesellschaftlichen Zwang, dass es wichtig ist, was die anderen über uns denken, ja, wenn wir aufhören, uns in diesem Korsett von Verträgen, Schulden, Normen zu bewegen, sondern tatsächlich das Leben, was wir in uns tragen und versuchen, möglichst frei denkende, frei agierende, frei handelnde, fühlende Menschen zu sein, dann sehe ich eine sehr positive Zukunft, denn man muss das ja immer so sehen, es gab noch nie eine Zeit in der jüngeren Geschichte der Zivilisation, von der wir wissen, in der gleichzeitig so viele Menschen auf dem Globus erkannt haben oder zumindest die Information verfügbar war, um zu erkennen, von was wir da regiert werden. Weil es hat mit Pluralismus, Demokratie und Bottom-up, sagt man im Management, also von unten nach oben, Subsidiaritätsprinzip, hat es ja nichts zu tun. Es ist im Prinzip ein Neo-Feudalismus und Neokolonialismus und der lässt sich nur durchbrechen, indem wir das wichtigste Wort im Leben öfter benutzen und das ist Nein. Das ist ein ganz einfaches Wort und man muss es anwenden.
Das erfordert viel, viel Disziplin und Disziplin ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die dich ganz besonders ausprägt. Und dazu gibt es auch einen schönen Spruch von dir. Weißt du, auf welchen ich abziele?
Genau, man soll nicht aufhören, wenn man müde ist, sondern wenn man fertig ist, wahrscheinlich.
Genau darum geht es auch in der Aufklärungsbewegung, dass wir nicht müde werden, unsere Mitmenschen zu informieren. Denn dann ist der Job auch noch nicht getan, sondern erst, wenn wir fertig sind. Wenn du Management-Trainings gibst dann und verpflichtet wirst von großen Unternehmen, Führungskräfte oder Teams zu formen, dann laufen auch die nicht normal ab, dass man meint, jetzt trifft man sich in einem Seminarraum und dann kommt der Tom Oliver Regenau und stellt sich hin und hat jetzt die eine oder andere Methode dabei, wie es zu funktionieren hat, sondern du gehst anders vor, ne?
Genau, also natürlich gibt's alle diese Best Practices und diese ganzen schönen Seminarraummethoden und irgendwelche Flipcharts und Kärtchen, aber in der Regel bringt das nichts, weil die Leute sind gelangweilt und das ist auch wenig spannend, wenig teambildend und wenig interessant. Also man muss was machen, was die Leute zusammenbringt und aufeinander zugehen lässt. Und dazu macht man am besten einfach was zusammen. Also sprich, normalerweise mache ich den Raum zu, nehme die Leute mit und wir machen dann einen Ausflug am Wochenende und klettern irgendwie auf irgendwelche, je nachdem, wo man gerade ist im Land. Ja, also in Mexiko war ich mit denen dann irgendwo bei den Pyramiden. Abends waren wir in irgendeiner in so einem Outburst von Mexico City in einer ganz billigen kleinen Bar in der Favela und haben da Tequila getrunken und hatten einen schönen Abend zusammen. Davon kann man am nächsten Tag erzählen. Man tanzt zusammen oder hat Spaß, ja, erlebt irgendwie wilde Dinge, das Taxi kommt nicht oder fährt in die andere Favela. Also man muss irgendwas machen, was die Leute in eine besondere Situation bringt, wo man auch auf existenzielle Probleme zurückgeworfen wird und Probleme in Anführungsstrichen, also in Situationen, die Menschlichkeit erfordern, weil dann zeigt sich ja neben der Fassade, die man im Büro so versucht aufrecht zu erhalten, wir spielen da alle eine Rolle. Ja? Also niemand ist in der Arbeit im Büro der, der er zu Hause ist. Und wenn man es schafft, die Leute in die Situation zu bringen, dass sie die sind, die sie auch zu Hause wären, ja, und dann miteinander zu agieren, dann binden sich Teams tatsächlich aneinander. Und dann natürlich versteht sich nicht jeder mit jedem und die Chemie stimmt nicht zwischen allen gleich gut. Aber es war bei jedem Projekt, wo ich das ähnlich gemacht habe, so, dass das eine Einheit wurde. Und das Projekt, das dann oft vorher 2 Jahre schon erfolglos dahingedümpelt ist, war dann nach 3 Monaten erledigt. Ja.
Kann man dich auch als Coach verpflichten für Führungskräfte? Also wenn jetzt ein Unternehmer zuschaut und sagt, der Typ gefällt mir mit seinem Denken, mit seinem Handeln, möglich?
Normal schon, klar. Also ich mache, auf meiner Webseite steht Successful Leadership Improved. Ja, das ist also, wenn jemand Management macht, ist es wichtig, dass man das nicht anhand von Excel-Dateien macht und anhand von Zahlen und PowerPoints, sondern Management ist the art of getting things done through people. Also die Kunst, Dinge durch Menschen geschaffen zu bekommen. Ja. Und das geht nur, indem man mit den Menschen kommuniziert, arbeitet, interagiert und kollaboriert. Und dazu braucht man weder PowerPoints noch Excel im ersten Schritt. Dazu muss man erstmal verstehen, um was es geht, die Prozesse, das Unternehmen, den Hintergrund, beide Parteien oder alle Parteien, die involviert sind. Und dann entwickelt man einen Ansatz, der in der Regel binnen 3 Monaten einen Turnaround, sagt man so schön, hinkriegt. Also nach 3 Monaten ist das Projekt, das Unternehmen, das Team ein anderes, als es davor war normalerweise.
Also liebe Zuschauer, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern Pyramiden erklimmen wollen und in Favelas Tequila trinken möchten, das ist genau der richtige Mann. Der kommt aber auch demnächst auf Vortragsreise, Lesereise. Es gibt Standorte Schweiz, Österreich, Deutschland. Wann geht's los?
Das ist Ende August bis Mitte September. Da werde ich knapp 20 Termine machen. Eben ein paar in der Schweiz, dann eine Vielzahl in Deutschland und dann in Österreich. Und es ist im Prinzip, der Ansatz ist, dass ich die beiden Bücher versuche, in einer Art Vortrag so ein bisschen zusammenzufassen. Ich frage so ein bisschen ab, was wissen die Leute denn schon? Also es gibt kleine Veranstaltungen mit 40, 50 Leuten, es gibt größere mit 200 und eine Halle. Und dann muss man natürlich einfach ein bisschen gucken, dass man nicht das erzählt, was die Leute eh schon wissen, sondern dass es interessant ist. Dann werde ich da nicht 2 Stunden lesen, sondern einzelne Passagen aus einzelnen Texten. Ich werde auch das Laptop dabei haben und zum Beispiel mal ein paar Dokumente zeigen. So wie die Menschenrechtskonvention, die sich bis zum Schluss ganz nett liest, dann kommt dieser letzte Paragraph, der sie komplett entkräftet. Und mache so ein bisschen Live-Recherche auch und versuche den Leuten auch zu zeigen, wie man im Internet noch Dinge findet. Denn es gibt Suchmaschinen, es gibt Browser, es gibt einfache technische Tools, für die man kein IT-Experte sein muss. Dann findet man Dinge auch noch. Wenn ich mit Google über Klimawandel was suche, dann hört bei 19 oder irgendwann 39 Seiten hören die Suchergebnisse einfach auf und die paar Millionen, die mir unten angezeigt werden, existieren ja gar nicht. Also da gibt es dann 350 plus Links. Und dann ist fertig. Ja. Wenn ich bei Presearch, das ist eine andere Suchmaschine, die läuft dezentral, suche, dann finde ich wirklich ein paar Millionen Links und auch konträre Meinungen und die Informationen von Dr. Tim Ball, der sehr klar gezeigt hat in fundierten wissenschaftlichen Arbeiten, dass CO2 eben nicht das große Problem ist, das uns da gerne verkauft wird und dass man das anders betrachten kann. Das findet man aber über Google zum Beispiel nicht. Und das ist so ein bisschen der Ablauf und am Schluss gibt es dann immer noch die Möglichkeit, eine Stunde ja, Fragen zu stellen, zu diskutieren oder einfach in Interaktion zu gehen und die Leute können auch zwischendurch Zwischenfragen stellen und sich melden. Also es ist eher ein interaktiver Abend als die PowerPoint-Schlacht. Ja.
Ich denke so nach 57 Minuten Sendezeit wird jedem klar, der Mann ist ein Tausendsasser, der hat auch Ahnung von vielen Dingen, der weiß, wovon er spricht. Was treibt denn dich noch an? Was steht noch auf der Agenda des Tom Oliver Regenauer?
Ich plane tatsächlich relativ wenig voraus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Glaubenssatz auch aus dem Buddhismus. Also nicht, dass ich gläubig bin oder irgendwas, aber lebe den Moment. Ja, das macht glücklich. Also die Vergangenheit ist schon vorbei. Da ist jetzt wenig dran zu rütteln. Man kann schon morgen sich das Bein brechen und der Tag sieht ganz anders aus, als er geplant war. Von daher mache ich mir eigentlich relativ kurzfristige Gedanken nur über das, was ich tue. Ja, es gibt natürlich noch ein paar Reiseziele, die ich gerne sehen wollen würde. Es gibt noch ein paar Künstler, mit denen ich gern arbeiten würde in der Zukunft. Aber ich habe das große Glück, dadurch, dass ich wirklich eigentlich immer das getan habe, was ich wollte, dass ich einen Großteil meiner Träume und man sagt schon die Bucketlist, ja, schon abgearbeitet habe und alle die Dinge, die man zum Leben braucht und die ich mal erfahren wollte, dass ich die eigentlich schon erlebt habe. Das ist das Schöne, dass ich das im relativ jungen Alter sozusagen noch geschafft habe, weil die meisten Leute nehmen sich ja vor, ja, wenn ich dann mal in Pension bin, dann mache ich die große Reise, dann mache ich das. Und wenn man dann aber mal 67 ist, merkt man, dass 13-Stunden Flug nach Chile sind vielleicht nicht mehr so entspannt. Auf die Pyramide klettern ist vielleicht auch nicht mehr so einfach. Also wenn man Dinge machen will, dann macht man sie jetzt. Ja, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, die Dinge zu tun, als jetzt.
Es gibt keinen besseren Zeitpunkt zu tun als jetzt. Das war eine echt spannende Sendung und leider ist die Zeit schon zu Ende. Mit dir hätte ich noch eine Stunde weitersprechen können, denn es gibt ja auch noch ein paar Projekte, wo wir dich möglicherweise auch ein Stück weit unterstützen können, wo wir bei Auf 1 vielleicht auch dazu beitragen können, dass ein neuer Hit entsteht. Es gibt ja auch noch neben dem Song von Pharrell Williams, den du noch nicht veröffentlicht hast, eine tolle Nummer von CeeLo Green. Auch darüber hätte ich mit dir gerne noch sprechen wollen. Wir werden das mit Sicherheit bei Auf 1 nochmal thematisieren. Und warum sollten nicht wir als der erfolgreichste alternative Medienkanal auch mal etwas über Musik machen mit jemandem, der zur Aufklärungsarbeit so großartig beiträgt? Es war mir ein großes Vergnügen.
Gleichfalls.
Ich habe heute wieder sehr viel gelernt und ich wünsche unseren Zuschauern, die Kinder haben, dass sie sich auch das eine oder andere aus diesem Interview rausziehen und dass wir unseren Kindern den Freiraum geben, dass wir sie tun lassen, was ihre Leidenschaft ist, auch in der felsenfesten Erwartung am Ende wird alles gut. Du bist das beste Beispiel dafür. Lieber Tom, danke für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, liebe Zuschauer, dann teilen Sie sie bitte mit Ihren Freunden. Danke, dass Sie dabei waren. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe von Spielmacher auf 1.